Wenn wir zum Beispiel neue Wälder finden, dann sind die erstmal für 3 Jahre dann geschützt. Und in diesen 3 Jahren müssen wir dann Menschen finden, ja, die diesen Schutz dann auch mitfinanzieren. Das können auch Unternehmen sein. Also es sind mittlerweile auch viele tolle Unternehmen, die sich da auch regelmäßig beteiligen. Aber auch mittlerweile über 13.000 Privatpersonen, die sich da mit engagieren. Und das finde ich ganz toll.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir im Wald. Wer ist wir? Das sind nicht nur die Vögel im Hintergrund. Hört mal. Das ist wirklich cool, diese kleinen Dinosaurier, die hier im Hintergrund schon so ein Konzert machen. Nein, neben mir steht Tobias. Tobias, mein Sohn, mein Chef in der Waldakademie. Und heute sind wir aber ganz anders unterwegs. Es geht nämlich um das Thema Naturschutz im Wald, Urwaldprojekt. Wie kann man Wald sinnvoll schützen? Kann man damit zum Beispiel seinen Flug nach New York kompensieren und lauter so ein Kram? Haben wir in verschiedenen Folgen schon mal angerissen. Das wollen wir aber heute an einem konkreten Projekt mal vertiefen. Erstmal schön, dass du da bist, Tobias.
Ja, schön, dass ich hier bin, ja.
In deinem Wald. Hier bin ich zu Gast, wir stehen nämlich hier schon an einer Urwaldprojektfläche. Warum heißt es nicht Urwald, sondern Urwaldprojekt?
Ja, weil wir in Deutschland keine echten Urwälder mehr haben, also keinen Quadratmeter mehr. Zumindest nach Lesart, die ich so vertrete. Wir waren ja letztens im Nationalpark und Kellerwald-Edersee. Und da wurde ja gesagt, dass das zum Beispiel ein Urwaldhang sein könnte. Aber das sah wirklich sehr, sehr untypisch. Also kann sein, dass es ein Urwald ist, aber es sah sehr, sehr untypisch aus für einen Urwald, weil es einfach so ein super steiler Hang ist. Also es ist nicht der Urwald, wie man sich den wahrscheinlich vorstellen würde in Deutschland und auch nicht, wie er hier in der großen Fläche einfach vorhanden war.
Ja, das ist übrigens, wenn ich immer eingrätschen darf, hört sich irgendwie fies an, ne? Es werden ja häufig Schutzprojektsflächen gemacht in einer Art und Weise, dass man Flächen nimmt, die eh keiner haben will. Also das heißt zum Beispiel Hochgebirge, Supersteillagen, da muss keiner auf irgendwas verzichten, weil da bisher schon kaum einer was gemacht hat. Und so ähnlich ist diese Fläche im Kellerwald-Edersee. Ne, das war so ein Steilhang. Da konnte man gar nicht drin stehen. Also da wäre man wirklich abgestürzt, 100 Meter runter oder so. Und da stehen halt so buschartige Eichen. Der Nationalparkleiter meinte, die wären so 400, 500 Jahre oder könnte sein, ne? 400, 500 Jahre alt. Und wenn man, ich glaube, nach FAO-Kriterien wäre so etwas Wald und dann wäre es tatsächlich ein Urwald. Oder ist es dann auch, ne? Dann wären das ein paar Quadratmeter, ne?
Genau, es ist halt so ein Sonderstandort, ne? Deswegen zähle ich das jetzt nicht grundsätzlich zu meiner Urwalddefinition mit dazu und ich finde es trotzdem super schützenswert und ich meine, da leben wahrscheinlich auch super spannende Tierarten, insbesondere auch Insekten in so einem warmen Südhang. Das ist ja ein ganz spannendes Biotop, aber eben nicht typisch für die Urwälder, die wir eigentlich hätten. Und deswegen haben wir das Urwaldprojekt damals Urwaldprojekt genannt, weil wir sagen, okay gut, wir wollen die ältesten Wälder, die wir in Deutschland haben, schützen und denen die Chance geben, wieder Urwälder zu werden. Wobei es ja keine richtige Definition für Urwald gibt.
Nee, also das ist ja überall anders. Die Polen zum Beispiel und Białowieża, die sagen, alles was älter als 100 Jahre ist oder 100 Jahre nicht bewirtschaftet. Am Amazonas hat man gesagt, noch nie ein Mensch irgendwas abgeholzt und hat dann eben festgestellt bei Rodungen, ups, da sind ja Dorfplätze, Straßen, alter indigener Kulturen. Kann dann also auch kein Primärwald sein, zumindest in Teilen. Ich glaube, so auf einer Fläche von über 400.000 Quadratkilometern oder sowas habe ich im Kopf. Aber ist ja auch völlig wurscht. Auch Urwälder verändern sich ja im Laufe der Zeit. Und die Frage ist halt, wie natürlich die Prozesse sind, die da ablaufen. Ne? Und wenn sich da keiner einmischt, dann sind die natürlich.
Genau, immer, ich sage immer, Natur fängt dann an, ab dem Moment, wo man seine Hände nicht mehr im Spiel hat. Das heißt, so diese natürlichen Prozesse, die können ja sofort beginnen. Es ist nicht immer direkt der Zustand, den man sich vielleicht am Ende des Tages vorstellt, wo es hingehen soll. Aber Natur fängt da an, wo man die Finger aus dem Spiel lässt.
Jetzt sehen wir hier, also ihr könnt es ja leider nicht sehen, schöne alte Buchen, alte Eichen, Hainbuchen. Jetzt an hier der Stelle nicht direkt, aber ein bisschen weiter. Feldahorn, Ulmen, Feldahorn, soll ich schon, Spitzahorn war es. Der im Wald zumindest hier ziemlich selten ist. Also jede Menge Baumarten, stimmt, sogar Kirsche, Saalweide, also auch Offenlandbaumarten in einem alten Buchenwald, wo es immer heißt, wir brauchen Offenland für Offenlandarten. Nee, das geht theoretisch sogar im Wald, wenn da mal ein paar Bäume umkippen durch den Sturm. Ja, so eine tolle Mischung. Also es ist einfach schön, ne, wenn man hier in der Sonne steht, die Vögel singen. Also diese Artenvielfalt, die kann man, glaube ich, auch intuitiv spüren.
Ja, doch, das glaube ich auch.
So, und die Frage ist, wie funktioniert sowas? Also in Deutschland wird ja jeder Quadratmeter bewirtschaftet. Und gerade im Bereich Forstwirtschaft ist es so, da hat man das Gefühl, und ich glaube, das trügt nicht so ganz, dass man keinen Quadratmeter hergeben möchte, weil ja die Doktrin ist, nur ein bewirtschafteter Wald ist ein guter Wald.
Ja, das ist so. Also es ist eine große Herausforderung. Also ich fange mal vielleicht mal damit an, was wir mit dem Urwaldprojekt machen. Wir suchen mit dem Urwaldprojekt Waldflächen, die besonders schützenswert sind. Das sind alte Wälder, die noch möglichst natürlich sind. Das heißt, wo noch nicht so viel Forstwirtschaft drin stattgefunden hat oder wenn, dann nur moderat. Wo wir sagen, okay, gut, die passen gut ins Projekt und die wollen wir jetzt langfristig schützen. Das Problem oder die Herausforderung ist, an erster Stelle natürlich diese Wälder überhaupt zu identifizieren. Es gibt keine zentrale Datenbank, wo man sagen kann, okay, gut, da gucke ich mal rein, wo sind denn die alten Wälder in Deutschland und schreibe dann mal die Menschen, an denen die Wälder gehören. Und der zweite Punkt ist, wenn man die Herausforderung schon genommen hat und trotzdem solche Wälder gefunden hat, dann ist es sehr, sehr schwer, diese Wälder zu kaufen. Im Prinzip eigentlich sogar unmöglich, weil die meisten Leute, die sowas besitzen, die verkaufen diese Wälder nicht. Und dann haben wir uns überlegt, okay gut, aber wir müssen doch trotzdem gerade diese Wälder schützen. Also es sind ja die urwaldnächsten Wälder, die wir in Deutschland haben. Die sind extrem erhaltenswert. Und dann haben wir gesagt, okay gut, dann pachten wir die Wälder einfach für die nächsten 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert. Damit haben wir einen sehr, sehr langen Zeitraum abgedeckt, wo diese Wälder sich selbst entwickeln dürfen. Ein Zeitraum, wo wir sagen, das ist genug Zeit, dass die Bundesregierung da auch Programme entwickelt, um dann später diese Wälder vielleicht auch noch weiterhin zu schützen. Wenn die es nicht macht, dann wollen wir natürlich den Anschlussschutz auch gerne übernehmen. Aber 50 Jahre sind ja erstmal ein langer Zeitraum. Das heißt, es ist schon noch einiges an Zeit. Aber für den Wald ist es eben nicht so viel Zeit. Und wenn wir dann mit den Waldbesitzern in Kontakt treten, das sind häufig Gemeinden, aber auch Privatpersonen. Bei Privatpersonen geht es in der Regel ganz schnell. Bei Gemeinden ist die Herausforderung, dass in der Regel natürlich auch diese Wälder bewirtschaftet wurden und die Försterinnen und Förster, die dann für die Gemeinde arbeiten, dann auch die Gemeinde beraten. Und wenn man dann eigene Waldfläche abgibt, die dann quasi nicht mehr zur Bewirtschaftung stehen, also den bewirtschafteten Wald einfach verkleinern, zumindest wenn man die Holzwirtschaft betrachtet, dann führt das manchmal zu Unmut bei den Försterinnen und Förstern. Und das erschwert uns natürlich auch dann die Kommunikation mit den Gemeinden, einfach weil die Försterinnen und Förster sind ja die Personen, mit denen man als Gemeinde auch am nächsten zusammenarbeitet. Das heißt, da ist ja irgendwie die Beziehung ganz anders als mit uns, als externen Leuten, die dann auf die zukommen. Und da gibt es kommunikative Herausforderungen, nenne ich es mal.
Wobei das, ja, es ist ein typischer Interessenkonflikt, ne? Und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Du hast ja gerade dich kurz korrigiert. Der Wald wird ja bewirtschaftet, laut Bundesverfassungsgericht, gerade im öffentlichen Wald, geht ja Schutz und Erholung vor. Das heißt, das muss sogar das Anliegen der Kommunen sein und auch des Staates, diese Dienstleistung vorrangig zur Verfügung zu stellen. Und das ist explizit Forstwirtschaft und nicht Naturschutz, ne? Laut der jeweiligen Landesgesetze. Das ist auch ganz interessant. Also das Schutz unter Forstwirtschaft fällt oder Waldwirtschaft, je nach Waldgesetz. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch tatsächlich. Übrigens, ich unterbreche noch mal ganz kurz im Hintergrund, das kriegen wir aber hier nicht aufs Mikro drauf, ruft eine Hohltaube, die sagt auch immer Urwaldprojekt, Urwaldprojekt. Also nicht so lang. Eine Hohltaube könnt ihr, wenn, also jetzt an euch, die ihr zuhört, unterscheiden von einer Ringeltaube. Eine Ringeltaube ruft so hu 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 und die Hohltaube ruft so hu hu Also sie ist sehr schüchtern und lässt sich so gut wie nie sehen. Ich glaube, ich habe erst 2 oder 3 Mal in meinem Leben eine Hohltaube gesehen, obwohl die hier überall sind. Die brüten in verlassenen Spechthöhlen. Die Spechte, Schwarzspechte müssen es sein, Buntspecht ist viel zu klein, brauchen dicke alte Bäume, dicke alte Laubbäume, in denen sie ihre Höhlen zimmern. Und sind wir schon wieder beim Urwaldprojekt.
Hat der Specht gemeldet?
Der Specht hat sich auch gemeldet. Drrr, Mausezeichen, das ist mein Revier. Ja, ist ja gut. Wo bin ich hängen geblieben? Ach so, bei Wirtschaft. Die Waldbesitzenden, an die du herantrittst, die kriegen ja auch was dafür. Ne?
Genau.
Und das, wie ist das so im Verhältnis zum Holzeinschlag?
Das ist ein Vielfaches tatsächlich. Also wir haben mal geguckt, es gibt in so ein Zentralregister, wo oder so Testbetriebe, so wissenschaftliche Testbetriebe, wo erhoben wird, wie viel Geld verdienen denn Waldbesitzer überhaupt mit ihrem Wald. Und daran haben wir uns orientiert und haben gesagt, okay, gut, wir nehmen davon ein Vielfaches, was wir an Pacht zahlen, damit es den Menschen eben leichter fällt, loszulassen von diesen besonderen Wäldern. Und man muss auch sagen, diese besonderen Wälder sind ja auch sehr selten, das muss man auch irgendwo honorieren. Und ja, nichtsdestotrotz fällt es trotzdem noch manchen schwer, dann auch loszulassen, was ich ganz paradox finde, weil am Ende des Tages ist ja so, wenn man die Bäume fällt und verkauft, dann sind sie weg. Und wenn man die schützt und die vor Ort bleiben, dann ist es ja noch alles da. Ne? Also es ist ja,
ja, die müssen ja gar nicht loslassen, die behalten ja die Flächen. Ne?
Genau, die behalten die Flächen, es bleibt alles, krass, wie es ist, ne? Und ja, sie bekommen auch am Ende des Tages Geld dafür. Und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die nehmen das auch wirklich sehr, sehr dankend an. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wir nehmen ja auch nicht jeden mit ins Projekt auf. Also wenn wir merken, das stimmt nicht von der Grundeinstellung dieser Menschen und für eine langfristige Zusammenarbeit über 50 Jahre ist das schon was Wichtiges, dann machen wir das auch nicht mit denen zusammen. Ne? Aber die bekommen ein Vielfaches, weil wir einfach auch sagen, das soll belohnt werden, wenn Menschen erstens ihren Wald in der Vergangenheit gut behandelt haben und auch zweitens, wenn sie mutig sind und neue Wege mit uns gehen. Und deswegen werden die da auch dementsprechend dann über eine vernünftige Pacht entlohnt. Und am Ende des Tages, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich es auch grundsätzlich in Ordnung, wenn Menschen mit ihrem Wald Geld verdienen.
Klar. Nur die Frage ist jetzt, was für Argumente kommen denn dann von Försterinnen und Förstern? Also nehmen wir an, jetzt hier, wo wir hier stehen, ne, diese dicken Eichen und Buchen, die wir jetzt hier vor uns haben, die sind reif für die Endnutzung, so hieß das. Nee, so heißt es immer noch. Ne? Also Endnutzung hört sich nicht gut an. Ne? So, also das heißt, die werden jetzt...
Für eine Verjüngung.
Ja, ja, genau. Darunter stehen ja schon jede Menge junge Buchen und Eichen und Hainbuchen. Die brauchen dringend Licht. Und die kleinen Hainbuchen und Buchen und Eichen sagen, nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen unsere Mama. Aber egal, das wäre nach dem Plan ein typischer Fall für eine Endnutzung. Das heißt, da würde man so in über 20, 30 Jahren hinweg alles rausschlagen. Und vielleicht mit einer weißen Welle dran ein paar Bäume für die Ewigkeit überlassen, die im Übrigen dann absterben, weil die das gar nicht mehr aushalten, dieses heiße Klima, was dann entsteht. Egal, die Leute haben das Holz gefällt. Es wird da in den nächsten 50 bis 100 Jahren kein Geld mehr rauskommen. Vielleicht in 50 Jahren ein kleines bisschen Brennholz, aber in den 50 Jahren, im Projektzeitraum, Lauflänge, kein Gramm Holz mehr und Geld deutlich weniger als beim Urwaldprojekt. Das heißt, man behält die dicken Bäume, man hat das deutlich mehr Geld als bei diesem Kahlschlag. Was gibt es da an Gegenargumenten?
Gegenargument, also bei Kommunen ist das größte Gegenargument tatsächlich Brennholznutzung. Also dass man sagt, okay gut, wir müssen ja unseren Bürgerinnen und Bürgern Brennholz zur Verfügung stellen und dafür brauchen wir einfach unseren Wald. Also es ist quasi ein teures Hobby dann auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ansonsten kommen noch natürlich so Sachen so rein wie, ja, also 50 Jahre ist natürlich ein langer Zeitraum. Müssen wir mal gucken. In dem Zeitraum gibt es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten, noch mit unserem Wald Geld zu verdienen. Und mit der Holzernte haben wir auch eigentlich ganz gut verdient. Und wir haben das ja schon immer so gemacht. Und da haben wir kein Interesse. Oder wir machen schon genug für den Wald. Und so ein Projekt, das ist für uns nicht interessant.
Ja, aber deswegen holzt man für weniger Geld die Bäume ab. Oder so, ne?
Ja, das.
Wovon denn?
Ja, ich verstehe die Argumente. Ich glaube, es ist ein emotionales Thema dann am Ende des Tages. Also rein rational, logisch betrachtet, wäre es eine absolut irrsige Entscheidung, wenn man von uns angesprochen wird und sagt, hier wollt ihr nicht auch einen Wald mit ins Projekt geben, wenn man dann Nein sagt.
Also ich versuche das auch immer zu verstehen, weil gerade für Städte, Thema Tourismus, Thema Lokalklima, also solche Wälder, wir haben hier die Daten in Wershofen ja auch gesehen, also das Urwaldprojekt kühlt tatsächlich im Schnitt im Vergleich zu Grasland, eine Stadt ist ja noch viel heißer, im Schnitt der letzten Jahre 10 Grad runter im Sommer. 10 Grad wird es kühler durch dieses Urwaldprojekt hier unmittelbar vor Ort. Auch die Leute hier die gehen natürlich hier gern spazieren. Und ja, wie gesagt, das Geld kommt ja am Anfang in die Kasse. Könnte sich theoretisch auch noch verzinsen oder die Gemeinde kann damit Schulden abbauen, wie auch immer. Das hat eigentlich nur Vorteile. Ich verstehe es auch nicht. Und mit dem Brennholz, das ist was mich übrigens ärgert. Also mal abgesehen davon, dass es ja ein sehr dreckiger Heizstoff ist, profitiert davon nur ein kleiner Teil der Haushalte. Also man opfert alte Wälder, damit ein kleiner Teil der Haushalte den Kamin rauchen lassen kann. Das ist ja auch komisch, oder?
Ja, ich finde es auch nicht gut. Ich vielleicht nochmal zum Projekt. Die, in der Regel ist ja so, also wir können das Geld ja auch nicht aus dem Hut zaubern, sondern wir suchen fortlaufend Schutzpatinnen und Schutzpaten. Das heißt, wir schließen mit diesen Gemeinden dann auch Rahmenverträge ab und sagen, okay, gut, innerhalb der nächsten 2 oder 3 Jahre können wir genug Schutzpatinnen und Schutzpaten für die Fläche finden und können euch dann das Geld dafür auszahlen. Das ist so ein bisschen, wie das Projekt funktioniert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neue Wälder finden, dann sind die erstmal für 3 Jahre dann geschützt. Und in diesen 3 Jahren müssen wir dann Menschen finden, ja, die diesen Schutz dann auch mitfinanzieren. Das können auch Unternehmen sein. Also es sind mittlerweile auch viele tolle Unternehmen, die sich da auch regelmäßig beteiligen. Aber auch mittlerweile über 13.000 Privatpersonen, die sich da mit engagieren. Und das finde ich ganz toll, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, dass es gar keine genaue Erfassung gibt, wie viele alte Wälder es gibt. Aber es gibt Schätzungen. Und ich habe jetzt letztens eine Schätzung gesehen, auch vom Thünen-Institut oder Wissenschaftlichen Beirat, ich bin mir nicht mehr 100% sicher.
Wobei übrigens nicht verdächtig besonders ökologisch unterwegs zu sein.
Richtig. Und da waren es so diese Kriterien, so Wälder über 180 bis 200. Das sind also quasi dieses Alter, was wir hier an Wäldern haben. Wir haben hier auch Wälder drin, die sind Alter 300 und noch älter. Aber diese Wälder um diese 180 bis 200 Jahre, davon gibt es wahrscheinlich nur noch so 4.400 Hektar in Deutschland.
Also das sind 44 Quadratkilometer. Ich möchte das nur mal sagen, im Vergleich zu 110.000 Quadratkilometer Wald sind nur von 110, das muss ich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 110.000 Quadratkilometer Wald, davon sind 44, das ist wirklich gar nichts. Wirklich, also alt ist das ja auch noch nicht.
Es ist nicht alt, das ist ja das Paradox.
Aber die ältesten Wälder, die wir noch haben, genau, das ist ja, oh boah, das ist schon hart. Ne?
Ja.
Und die davon der größte Teil nicht geschützt. Ne?
Genau, davon der größte Teil nicht geschützt. Und wir haben jetzt mittlerweile in dem Projekt knapp 150 Hektar Flächen, die wir damit schützen können. Und wenn man das jetzt mal in Relation setzt zu diesen 4.400, sind es natürlich, es ist noch nicht gigantisch viel, aber doch auch kein unerheblicher Anteil.
Ihr habt schon ein paar Prozent davon, so das kann man sagen.
Genau, und ja, insofern denke ich, ist es schon echt ein toller Impact. Und ich auch immer, wenn ich in Projektflächen stehe, natürlich ist das nicht die Welt. Also wie gesagt, wenn man
wir gehen noch mal ein Stückchen weiter.
Gerade international
sieht. Also noch mal weiter rein, weil das so cool ist hier.
wenn man es international sieht. Aber immer, wenn ich dann hier an so einem Fleckchen stehe und dann sehe ich die Bäume und denke mir, okay, gut, selbst wenn es nur hier dieser eine Quadratmeter ist, der geschützt wurde, ist das ja für diesen Baum, der da steht, ist das ja die ganze Welt, ne?
Ich habe übrigens auch einen. Und was ganz viele von euch, die zuhören, wahrscheinlich auch. Also ihr könnt euch mit, das ist eine einmalige Summe für 50 Jahre, wie hoch ist die?
Das kommt auf das Waldstück an. Wir machen immer so Bewertungen für jedes Waldstück, wo wir dann schauen, ja, wie alt sind die Bäume, passt das wirklich ins Projekt? Und das fängt dann bei 3,65 Euro pro Quadratmeter an, für 50 Jahre wirklich. Und wir kümmern uns dann um den ganzen Rest. Das heißt, wir kümmern uns um die Pacht, wir kümmern uns um die Eintragung im Grundbuch. Also es wird auch notariell abgesichert. Wir kümmern uns darum, dass das interaktiv erlebbar wird. Auch selbst wenn man nur einen Quadratmeter schützt, bekommt man eine eigene Website für sein eigenes Schutzgebiet. Man bekommt eine Urkunde mit den exakten Koordinaten von diesem Quadratmeter. Alles das ist quasi in diesen 3,65 Euro mit drin. Und was auch mit drin ist, ist tatsächlich Forschung. Die Flächen werden nämlich auch beforscht. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte da laufen.
Der Schwarzspecht. Sorry, ich musste unterbrechen.
Genau, aber das ist, man hört hier sehr viel. Und damit komme ich auch schon zum neuesten Forschungsprojekt, was ihr ja auch netterweise mit unterstützt. Oder was heißt mit unterstützt, was ihr hier durchführt im Prinzip. Wir sind ja nur
Also ihr Betreuer. Ist übrigens, meine Frau und ich, wir haben eine NGO, eine kleine, also eine Umweltorganisation. und unterstützen auch Forschung. Ja, erzähl es am besten selber, was das für Forschung ist.
Genau, und da handelt es sich um Akustiksensoren. Das sind so wirklich Sensoren, die wir hier in den Wald gehangen haben. Da ist ein Solarpanel dran, da sind diese Bioakustiksensoren drin und die messen neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck auch den Schall, der hier durchgeht. Und es können über 10.000 verschiedene Tierarten erfasst werden. Und das Ganze läuft in Echtzeit. Also das heißt, wir sehen das wirklich live bei uns auf dem Dashboard, welche Tiere gerade hier sind. Wir sehen, welche Tiere an dem Tag da waren. Und das wird alles von der KI analysiert. Das heißt, hier werden wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Geräusche analysiert und dann Tierarten zugeordnet. Und diese Daten können wir in wenigen Wochen auch dann zum Beispiel mit auf diese Unterstützerseite packen. Das heißt, man sieht nicht nur, wo hat man was geschützt, sondern man kann wirklich auch sehen, welche Tierarten waren denn heute auf meinem Waldstück. Und das ist jetzt quasi die Neuerung, die dieses Jahr für dieses Projekt mit ansteht.
Da kann man sich einmalig mit ein paar Euro beteiligen und das gilt dann für 50 Jahre.
Genau, das gilt dann für 50 Jahre.
Das ist vergleichsweise preisgünstig, muss ich sagen. Und ihr kontrolliert das dann auch? Ne? Also, oder?
Wie, genau, also wir sind...
Könnte ja jemand Schindluder treiben.
Ja, genau. Ja, also das passiert jetzt bei uns im Projekt zum Glück noch nicht, aber ich meine, wie oft bekommen wir Zuschriften? Wir bekommen ja wirklich täglich einige E-Mails und du ja auch sogar noch. Also es sind einige Dutzend E-Mails, die jeden Tag bei uns reinkommen. Und da schreiben uns auch echt ganz oft Leute, die selber Wald besitzen, wo dann einfach irgendwo was abgesägt wurde von dem Nachbarwaldbesitzenden. Holz abgefahren wurde, obwohl man das nicht wollte. Und sowas passiert schneller als man, oder häufiger auch wirklich als man denkt. Und deswegen sind wir auch regelmäßig über die nächsten 50 Jahre dann zur Kontrolle in diesen Waldflächen. Auch wenn die Waldbesitzenden selber natürlich kontrollieren und auch ein Interesse haben, dass da nichts passiert, müssen wir das natürlich nochmal doppelt checken quasi.
Ja, also von daher super sichere Sache. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Nehmen wir mal an, ich möchte, das ist so das typische Klischee, zum Shoppen nach New York fliegen, 3 Tage und sag, Mensch, kompensiere ich doch mit, keine Ahnung, paar Quadratmeter Urwaldprojekt. Kann man machen? Macht das Sinn?
Kann man machen, macht keinen Sinn. Das ist ja grundsätzlich ein Thema, so CO2-Kompensation und wir wollen so ein bisschen grundsätzlich ein bisschen weg von diesem Thema CO2-Kompensation. Nicht nur mit unserem Projekt, sondern auch mit anderen Projekten finde ich es tatsächlich nicht ideal. Weil Wälder sind kein super sicherer CO2-Speicher. Das heißt, wenn mal ein Trockenjahr kommt oder mehrere Trockenjahre aufeinander, dann kann es wirklich auch passieren, dass Wälder mal zu einer CO2-Quelle werden. Wir haben ja diese Forschungsdaten aus dem Nationalpark Hainich zum Beispiel auch gesehen, wo die alten Wälder sehr gute CO2-Speicher sind im Prinzip, aber während der Dürrejahre eben auch ein bisschen mehr CO2 abgegeben haben, als sie gespeichert haben. Und dann ist das ganz schnell wieder futsch. Und deswegen sind Wälder einfach keine geeigneten CO2-Kompensationsmaßnahmen. Wenn man sich besser fühlt, kann man das natürlich machen. Aber am Ende des Tages ist das nicht der richtige Ansatz.
Also ich finde, zum einen wäre das ja wie eine Erpressung. Ne? Nach dem Motto, entweder ich fliege nach New York oder der Wald wird abgeholzt. Weil stehen bleiben kann er auch ohne den New York-Flug. Ne?
Ja.
Aber zum Zweiten, wenn man sowas macht, finde ich es trotzdem schön, wenn man sagt, ich gebe was zurück, ohne das zu verrechnen. Also das macht es, sagen wir so, das ist so, als wenn man einen Fehler macht und entschuldigt sich sozusagen. Ne? Dann macht man das nicht wieder wett, dass man was für die Umwelt Schlechtes gemacht hat, aber man kann ein bisschen was zurückgeben. Man kann es übrigens natürlich auch machen, ohne dass man nach New York fliegt, dann fühlt man sich noch besser. Und der nächste, ich hätte beinahe gesagt, heiße Scheiß, ist ja das Thema Biodiversität, also diese Carbon Credits, dass man sagt, okay, ich verrechne meine Kohlenstoffschuld mit irgendwelchen Projekten irgendwo anders. Und es gibt keine wirklich guten Verrechnungsprojekte, das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen warnt ja auch die UN mittlerweile davor. Aber ist das mit Biodiversität zu verrechnen? Hast du eine Ahnung? Wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen. Übrigens ist die Folge sowieso nicht geskriptet. Ne? Mach ich ja nie.
Wie keine.
Das war jetzt auch
in den letzten Tagen, war ich auch öfter in Podcasts. Und ich habe das erste Mal gesehen, wie viel dann auch abgelesen wird. Also ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber wie viel Vorbereitungszeit quasi drin steht und dann ist man natürlich gar nicht mehr so flexibel in seinen Gesprächen, was ich manchmal schade finde, aber es kann natürlich auch bei komplexen Themen ganz gut sein, wenn man das...
vor allem, wenn man eine Frage gestellt kriegt und man sagt, ah, den habt ihr jetzt gehört, hoffentlich. Das war der Schwarzspecht, das ist der Flugruf. Das ist immer ganz schön, den kann man immer hören, was der macht. Also wenn der sitzt, macht der so, yeah, yeah. Und wenn der fliegt, macht er das, was ihr gerade gehört habt.
Das war gerade geskriptet.
Das war geskriptet, ja, genau. Der Schwarzspecht, der hat gewartet. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, wenn du so lange wartest, kompensieren wir das und du kriegst einen dicken Baum.
Ich kann ja auch zeigen, wo der vielleicht wohnt. Ist mir nämlich, als wir die Forschungseinrichtung hier aufgegangen haben, habe ich nämlich was entdeckt.
Also ich habe mal gelesen, ich habe es selber nicht ausprobiert, aber so grob wird es hinhauen, dass das Bäume sind, die in 20 Meter Höhe noch 30 Zentimeter dick sein müssen.
Das könnte zutreffen.
Weil hier ist ja irgendwo gleich jetzt auch die Grenze, ne?
Ja.
Hier ist ein dicker Astro gekommen.
Nee, hier, das ist noch, die Grenze ist noch ein Stück weiter durch.
Ah, okay.
Thema Biodiversität. Also ich finde es schon spannend, dass man jetzt mal ein bisschen von dem CO2 wegkommt. Es gibt ja auch so einen Fachbegriff, der heißt Carbon Vision Tunnel. Also quasi so ein Tunnelblick auf Kohlenstoff. Und das ist ja total verfälscht, weil Kohlenstoff ist zwar, ist ein Treibhausgas, oder CO2 ist ein Treibhausgas, Kohlenstoff ist kein Gas, CO2 ist ein Treibhausgas. Und davon müssen wir natürlich auch möglichst wenig ausstoßen und im Idealfall auch viel binden von dem, was jetzt leider schon ausgestoßen wurde.
Ja.
Aber das ist ja nicht die Aufgabe der Wälder am Ende des Tages, sondern Wälder haben ja ganz viel mehr Funktionen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Wälder nur auf Kohlenstoffspeicherung optimieren würde, dann fallen eben ganz viele andere Funktionen hinten runter. Und das wäre ja auch super schade. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mich durchschlängeln. Und deswegen freue ich mich, wenn Biodiversität eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich sag mal, als Kompensationsmaßnahme sehe ich das trotzdem auch aus ähnlichen Gründen wie bei der CO2-Kompensation nicht.
Ja, schwierig. Vor allem, wenn man weiß, dass ein Großteil der Arten überhaupt noch nicht entdeckt ist. Da kann man nur schätzen, ne, wie man unterwegs ist anhand von Leitarten.
Ja.
So, was suchst du?
Den Sensor, den wir aufgehangen haben.
Wo ihr das aufgehangen habt? Okay. Ja, der Wald ist groß. Ne? Nee, das müsste... Hier, meine ich, wären wir schon im angrenzenden Stück unterwegs. Ja, der Wald ist groß hier um Wehrshofen. Ja, und manchmal ist das hier gerade im Grenzverlauf ohne Karten ein bisschen schwierig, dass es so ineinander übergeht. So verwunschene Ecken, die wir hier auch haben. Also ein ganz dicker Baum kann es nicht sein, weil sonst kommt er mit dem Gurt nicht drum. Ne?
Nee, aber der steht
quasi neben dem Ganzen. Ihr habt das ja auch hoch aufgehängt. Ne?
Ja, wir haben es hoch aufgehängt.
Auch das, ne? Stimmt. Wie hoch? Wie hoch war das?
So ungefähr? Oh, ich würde sagen, so auf 6-7 Metern.
Okay. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen tiefer geguckt. Ja gut, da kommt keiner dran, Vandalismus und so weiter lässt grüßen. Ne? Guck mal hier, diese Schneise hier, meine ich, wäre die Grenzschneise.
Ja, ich glaube, ich bin auch auf einem guten Weg.
Dann sind wir ein bisschen zu weit rüber gerutscht. Das kann man übrigens, im Wald grenzen kann man häufig nicht gut erkennen, aber wenn man so einen Blick dafür hat, kann man es manchmal erahnen. Und hier ist, also man hat früher die Grenzen so ein bisschen freigehalten und die sind heute wieder zugewachsen, deswegen irren wir hier gerade so ein bisschen rum. Aber wenn man jetzt hinschaut, würde ich mal sagen, ja, das sieht so aus, als wäre das die Grenze.
Ja, okay, bevor ich jetzt hier alle Leute noch mit auf die Suche nehme, gucken wir uns das an, wenn der Podcast fertig ist.
Ja, genau. Okay, aber so sieht es halt aus. Ne? Also wir waren mal beim Thema, das ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, so behind the scenes. Also wir skripten nicht die Podcast-Folgen. Ich weiß ja, als du interviewt worden bist, wie war das für dich? Ist das nicht so? Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt als Gast, dass man merkt, dass das Gegenüber die nächste Frage liest und nicht so zuhört.
Ja,
das irritiert mich ein bisschen, solchen Gesprächen.
Das ging. Ich meine, man hat natürlich dann den Vorteil, dass die Fragen dementsprechend auch in der Regel dann ganz gut vorbereitet sind. Ne?
So. Meinst du, dass die besser sitzen als bei uns?
Nee, aber so, wenn so Interviews gut strukturiert sind, das ist ja auch, kann ja auch sehr schön sein.
Also dazu muss man zu unserer Ehrenrettung sagen, wir bereiten die Podcast-Folgen natürlich schon vor. Dass man sich mal ein bisschen ins Thema einliest und mal grob überlegt, was für Fragen könnten kommen. Aber häufig ist es so, dass, wenn das Gespräch in eine andere Richtung läuft, dann fallen die eben raus. Ne? So, du suchst immer noch diesen Bioakustik.
Ja, mach ich später. Ja, also ich hab die Koordinaten auf dem Handy, aber.
Ich habe den ja auch noch nicht gesehen.
Ja, deswegen, ich hätte ihn dir gern gezeigt, aber.
Ja. Also es ist auf jeden Fall, das ist schon mal sehr schön, so gut versteckt, dass selbst du den nicht auf den ersten Blick findest. Das soll der ja auch sein, weil ich möchte ja keine Störungen haben in dem Bereich. Na, dann genießen wir einfach schön das Urwaldprojekt. Kommen wir mal auf das Thema zu sprechen. Ah, ist schon wieder. Ja, der Schwarzspecht.
Ja, das ist wahrscheinlich einer unten von den Bäumen.
Sitzt ja irgendwo an dieser abgestorbenen Fichte. Hier stehen so ein paar einzelne Fichten mit drin.
Aha. Ja, das für den zum Futter finden ja gar nicht schlecht. Ne? Also wenn absterbende Fichten in der Nähe sind, da tummeln sich ja auch viele Insekten.
Ja.
Da freut sich auch der Specht.
Nee, aber wir waren ja vorhin bei den Flächen, bei den verschiedenen Projektmöglichkeiten. Das Ganze, ich sag mal, konkurriert ja in Anführungszeichen auch mit Aufforstungsprojekten. Ne? Also in dem Bereich wird ja auch viel gemacht. Aber da habt ihr auf der Homepage ja so ein kleines Tool, wo man checken kann, macht das Sinn oder nicht.
Ja, ja, genau. Also für Aufforstungsprojekte gibt es gute. Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, sind alle schlecht oder sind alle gut, aber es gibt einige gute. Aber dann handelt es sich um Neuaufforstung, also Flächen, wo neuer Wald entsteht, wo vorher Landwirtschaft betrieben wurde, und nicht um Wiederaufforstung, weil da fehlt die gesetzliche Additionalität. Klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber Waldbesitzer sind eben per Gesetz dazu verpflichtet, wieder aufzuforsten. Das heißt, wenn man dann sich Aufforstungsprojekte dann nochmal durch Dritte finanzieren lässt, dann schafft das keine zusätzliche gesetzliche Additionalität, weil da so oder so Wald entstehen würde. In dem einen Fall bezahlen es eben die Waldbesitzer selber, was meiner Meinung nach auch Sinn macht, weil die den Wald ja in der Regel auch weiterhin bewirtschaften und damit Geld verdienen. Und im anderen Fall bezahlt man das eben dann durch Spendengelder. Und das finde ich vom Ansatz einfach nicht ganz fair oder ehrlich, sagen wir es mal so.
Ja, und schreiben wir mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, du suchst immer noch die Kamera. Ne? Ich glaube, du wirst doch.
Nee, ich bin nah dran.
Oder suchst du die Schwarzspechthöhle?
Ja.
Ah, nee, dann. Also das andere Thema, da kommen wir gleich dazu. Jetzt suchen wir erstmal die Schwarzspechthöhle. Also Schwarzspechthöhlen, da müssen wir schon ziemlich weit nach oben gucken. Die machen das nicht. Also Schwarzspecht, vielleicht sollen wir erstmal den Schwarzspecht nochmal vorstellen. Größter europäische Specht, so krähengroß, also das ist wirklich echt ein Klopper. Ganz schwarz mit einer knallroten Federhaube, beziehungsweise einen roten Fleck, je nach Geschlecht. Aber wirklich richtig rot. Und den hört man halt gut. Und Spechte fliegen immer vom Flugbild auch mal ganz schön. Wirklich ganz typisch, ganz merkwürdiges Flugverhalten. Flattern ein bisschen, lassen sich ein bisschen segeln.
Hase aufgeschreckt.
Was war das? Ach, ein Hase? Ja. Den bauen wir auch gleich noch mit ein. Also erstmal Flugbildspecht. Flattert ein bisschen, lässt sich gleiten. Flattert ein bisschen, gleitet wieder. Und dadurch wird der Flug so in Wellenbewegung. Flurry. Und dann eben noch der Ruf dazu. Also sind schon lustige Kerlchen. Und hier draußen bei uns im Wald hört man den fast jeden Tag. Also, ihr habt ja übrigens auch einen Urwaldretter-Trail hier. Also die Flächen kann man natürlich logischerweise selber besuchen, ohne irgendeine Führung oder so. Und kann dann diesen Wanderweg hier abgehen. Und da müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn ihr keinen Schwarzspecht hört. Oder Kolkrabe auch fast täglich. Also hier ist einiges los. So der Hase, ne? Ist gerade ein Hase quer gehoppelt.
Ah, schauen wir da oben, sind die.
Ah, der Schwarzspechtbaum.
Ja.
Wir haben doch letztes Jahr ein Stückchen weiter, halben Kilometer weiter. Auch da ist, also hier gibt es ja ganz viele Höhlenbäume, aber stimmt, da wird der brüten dieses Jahr wahrscheinlich, ne, zumindest der hier gerade rumgeflogen ist, haben wir unten.
Hängt auch der Sensor.
Jetzt haben wir auch den Sensor. Gut, okay. Also, aber nochmal, Schwarzspecht gebrütet, da lag, kann sich daran erinnern, ein Ei, Eierschale mit Dotterresten. Also da hat irgendwas nicht geklappt. Ne?
Das war ein Podcast mit Robert Maglehmann, ne?
Ah, stimmt, da haben wir das gefunden.
Ja.
So, den Hasen wollten wir noch kurz thematisieren. Hasen im Wald gibt es von Natur aus nicht. Punkt. Warum hoppelt hier trotzdem einer rum? Ganz einfach. Also wir sind ja hier im Urwaldprojekt. Das ist schön übersichtlich. Da können die Tiere sehr weit gucken. Ja, zum Beispiel auch der Hase hat dann gesehen, ah, da kommen Menschen, das ist vielleicht eine Treibjacht. Nein, lieber Hase, wir doch nicht. Wir schießen doch nicht, wir haben ja gar keine Waffen. Und hier in der Nachbarschaft, ich sag mal so 300 Meter weiter, da gibt es zum Beispiel einen Kahlschlag. Das findet der Hase ganz cool, weil es ist ein Steppentier. Ne? Und ohne Steppe gibt es keine Hasen. Also hier im dichten, natürlichen, europäischen Wald kann ein Hase überhaupt nicht überleben. So, jetzt haben wir hier endlich diesen...
Es ist trotzdem willkommen hier bei uns, möchte ich nur dazu sagen.
Ja, also
sonst sind alle Tiere willkommen
im Wald. Der Hase fliegt hier nicht raus. So, warte mal. Ich glaube, ich muss mal ein Bild machen. Für den... Ah, hier ist auch ein Wildwechsel. Direkt vor der... Guck mal hier.
Ja.
Habt ihr es deswegen hier aufgehängt?
Nee, das war einer der wenigen Bäume, wo wir den Gotrum bekommen haben. Weil, also man muss ja, wenn man sich jetzt mal an die Buchen stellt, die sind wirklich gigantisch, gigantisch dick. Wir können ja mal runter zum Beispiel zu der hier gehen. Und es ist immer so die Frage, durch das Solarpanel muss man natürlich auch gucken, dass da ein bisschen Licht hinkommt, was natürlich...
Das heißt, also wir sind jetzt als Geräusch auch drauf zu hören und das Ding funkt jetzt Mensch, Mensch, Mensch.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht steht ja sogar Peter Wohlleben.
Ja. Ah, die ist toll, oder? Ja. Ist die nicht toll? Wunderschöner Baum hier.
Und wenn man einmal rumgeht, ich finde immer aus der Talseite quasi, sieht das den Bäumen sieht
der Baum besser aus.
Ja, also nicht, dass er mir so nicht schon gefallen würde. Aber
oh ja, von der Seite, stimmt. Wow. Ich hab den schon mal auf dem Foto drauf?
Nee, komm, ich mach mal eins von dir vor dem.
Ja, also wir machen ja zwischendrin immer ordentlich Bilder, ne, für allen möglichen Content. Sind ja auch Social Media aktiv. Aber das ist einfach schön, so im Wald zu sein. Und ist es nicht für dich auch ein Privileg, so zu arbeiten?
Ich meine, was du jetzt machst, ist ja Arbeit. Ja, gerade ist Arbeit, aber ich meine, grundsätzlich sitze ich die meiste Zeit im Büro, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also es ist auf jeden Fall jetzt gerade ein Privileg, im Wald zu sein. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich 60 Stunden die Woche auf dem Schreibtisch. Nicht auf dem Schreibtisch, aber auf dem Schreibtischstuhl.
Das ist viel, würde ich sagen. Es ist einfach schön.
Aber umso mehr freue ich mich, wenn man, sowas gehört halt auch mit zur Arbeit. Ne? Und wenn man dann hier ist. Ich meine, die meisten Leute im Team, die sind ja jeden Tag draußen. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor.
Ja, doch, ist es auch, muss ich sagen. Na gut, dann musst du es halt nach Feierabend ausgleichen. Aber du guckst ja am Schreibtisch, dass Bäume wie der hier, der ist echt riesig. Also hier, der hat von hier aus gesehen, hat er bestimmt 80 cm Durchmesser. Eine schöne alte Buche. Ja, und umringt von weiteren alten Buchen. Und hier, interessanterweise sind hier Saalweiden drin.
Ja,
hier.
Der
Logger hier, der Datenlogger, der hängt ja auch an der Birke. Das heißt also, irgendwann, das ist allerdings schon sehr, sehr lange her, ist hier mal Licht reingekommen. Das ist aber so zugewachsen, dass es wirklich schon einfach dichter alter Wald ist. Aber trotzdem sind noch ein paar Birken und ein paar Saalweiden drin. Also wenn ihr sowas mal draußen im Wald seht, egal wie dicht der ist, dann wisst ihr, da hat es mal irgendwann deutlich mehr Licht gegeben an dieser Stelle. Das kann ein kleiner Sturm gewesen sein, das kann ein Holzeinschlag gewesen sein. Also und so überleben auch Lichtbaumarten im Wald. Ja, immer wieder, weil oft wird ja gesagt, für die muss man was tun. Nein, das macht die Natur. Ja, diese Baumarten gibt es seit Millionen von Jahren. Und die mussten das ohne Forstwirtschaft hinkriegen, was sie auch ganz gut tun.
Genau, wie Licht entsteht, sieht man direkt, wenn man sich um 180 Grad dreht und einen Meter nach vorne guckt.
Hätte man auch machen können.
Ja, genau.
Stimmt, da liegt eine alte Buche. Boah, die ist hier reingebrechert. Also das ist ja wirklich da hinten am, was ist das, an so einem
das ist ein Bach oder so? Ja, das ist ein Bach. Hier geht ein Bach durch. Der Gegenhang ist ja auch noch Projektfläche.
Auch noch, wie schön. Die ist abgebrochen, die ist hier reingefallen mit einer Krone. Ich würde mal sagen, die hat einen Durchmesser von 10 Meter mindestens. Wahrscheinlich war das sogar 15. Die liegt ja schon hier ein paar Tage. Also so wie es aussieht, würde ich mal sagen, 2-3 Jahre Minimum. Sieht man übrigens an dem Moos, was auf dem liegenden Holz schon wächst. Das dauert meistens so 2-3 Jahre, bis das in die Gänge kommt. Ja, reingebrochen hat hier auch kleine Bäume mit abgebrochen. Nicht allzu viele, aber doch ein paar. Auch eine Fichte, die hier noch stand.
Aber das ist was spannend ist. Selbst auch hier ist ja die eine Buche, die wurde ja auch quasi mitgenommen, die Krone ist abgebrochen, aber man sieht ja, die Knospen, die sind jetzt schon relativ dick, also die wird auch
und diese Schiefe hier vorne,
wird auch bald austreiben und das schafft natürlich auch Strukturen, die es in einem Wirtschaftswald so gar nicht gibt, weil Bäume häufig gefällt werden, bevor die eben dann umstürzen, also gerade Laubbäume. Und dann, selbst wenn die dann umgestürzt sind, dann ist das irgendwann ein Baum, der dann natürlich aussortiert wird, wenn man den nicht zur Holzgewinnung mehr ordentlich verwenden kann.
Ja, also diese Dynamik, ne? Ich weiß, am Anfang, da warst du um jeden Baum traurig, der abgestorben ist, ne? Mhm. Ah, da stirbt eine Buche ab. Und man denkt, ja, das gehört dazu, das kennt man gar nicht mehr, dass dicke, alte Bäume einfach mal absterben dürfen, umbrechen können. Das tut einem leid, klar, aber auf der anderen Seite, da gibt es ja auch in den Urwaldprojektflächen immer noch Bedarf, weil es noch nicht auf dem Niveau ist wie beim Urwald vom Totholz her und so. Und hier sieht man es super schön. Also dieser abgebrochene Baum, der ist hier mit einer Gewalt eingeschlagen, eine riesen fächerförmige Krone und hat ja einige kleine Bäume abgebrochen, umgedrückt und trotzdem so viel stehen lassen, dass wenn man in den Luftraum guckt, eigentlich denkt, nee, das ist eigentlich schon alles wieder zu. Ne?
Wenn das Laub jetzt in den Bäumen ist, dann sieht man das, glaube ich, gar nicht mehr.
Also er reißt ja, er hat kein Loch gerissen, wo man sagt, da heizt sich der Boden jetzt auf oder so. Das repariert der Wald alles sofort wieder. Und das ist gleichzeitig eine Chance für Arten, die einen Ticken mehr Licht brauchen. Ne? Was ist denn das für ein Geräusch da hinten? Das hört sich fast an wie eine Eule oder so. Also ihr seht schon, da hörst du wieder. Aber das kann irgendwas mit der... Ja, wir scannen mal gerade. Und was sagt er?
Ja.
Ist hier überhaupt Empfang?
Ja, ich guck mal.
Wir machen das hier mit einer App.
Merlin Bird ID benutze ich immer eigentlich ganz gerne, weil das in Echtzeit, also unbezahlte Werbung.
Ich habe BirdNet. Och, da muss es schon relativ laut sein. Das, war so im Hintergrund, so ganz leicht so.
Bei Merlin Bird ID ist halt das Schöne, dass er es in Echtzeit macht, ne?
Ah, ja. Hier. Sagt er?
Warte. Einmal Singdrossel hatten wir im Hintergrund, aber das ist.
Ja, das war sie nicht, definitiv nicht. Also Singdrossel wiederholt ständig so. Ne?
War der Waldkauz.
Ah, Waldkauz, ne? Habe ich gesagt. Eule, ne? Immerhin.
Zum Glück nicht die. Aber es ist schon spannend. Ich habe jetzt wirklich, also in der Zeit gerade, wo wir gesagt haben, okay, wir hören mal kurz nach, sind hier allein 6 verschiedene Vogelarten identifiziert worden.
Ich dachte, also ihr seht das ja nicht hier, ne, auf dem Handy. Sieht man jetzt genau 6 verschiedene Vogelarten, wo ich dachte, okay, der sagt jetzt, es könnte das sein, das oder das, wo ich denke, ja gut, dafür brauche ich eigentlich keine App.
Nee, das ist das Schöne an der App, die macht das in Echtzeit. Ach. Und du kriegst sogar, es wird gerade quasi, also wenn gerade ein Vogel singt, dann wird der sogar hervorgehoben, dann siehst du gerade auch, welcher Vogel, welchen Vogel
Wie heißt die App? Ich glaube, die
Merlin Bird ID ist das.
Okay, ist die auch mit irgendeinem Uni-Server oder irgend sowas?
Das ist, glaube ich, dieses Cornell Lab, also es ist auch, glaube ich, eine, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, das ist auch über so eine, The Cornell Lab, das ist so eine wissenschaftliche Institution, auch die.
Das heißt, die scannen darüber auch direkt und wissen selber jetzt, die und die Vogelarten kommen hier vor und haben dann, das ist so eine Art Citizen
Science. Das weiß ich nicht, das müsste man die mal fragen.
Das wäre schön. Aber das übrigens, das können wir uns tatsächlich auch mal für ein Podcast-Thema überlegen, dass man mit so Leuten redet. Ich finde das schon schön, wenn man gibt ja auch Daten her, ne? Und wenn das wissenschaftlich verwendet wird, ne? So für Verbreitungskarten. Ich meine, bei BirdNet wäre das so, ich weiß es aber auch nicht. Also das müssen wir mal klären.
Ja.
Gut, ich glaube, wir gehen mal wieder berg hoch.
Ja, wir kämpfen uns hier mal durchs Dickicht.
Wo? Durchs Dickicht. Das ist einfach ein cooler Wald. Also ihr merkt schon heute bei der Folge, da geht es ja auch ums Tun. Was könnt ihr tun? Was können wir tun? Und das ist so ein Projekt, das ist aus Tun entstanden, wo schon über 13.000 Leute mitmachen, wo man einfach sagt, hey, also wenn Politik das nicht schafft, übrigens auch die abgelaufene Koalition nicht geschafft, die ja solche Wälder schützen wollte, dann machen wir das. Ja. Wir alle.
Schau mal hier, die Buche finde ich auch toll.
Hier stehe ich hier bei einem Baum. Es ist wirklich unfassbar. Den muss ich auch mal fotografieren. Ne? Ich sammle ja sowas.
Der ist wirklich, erzähl du mal.
Der ist unfassbar.
Ja. Vor allem, weil hier liegt ja schon das Holz aus dem Innenteil von dem Baum neben dem Baum.
Also hier ist irgendwas, dieser Baum hat einen Schaden. Und zwar ist der hohl, aber offen hohl. Also da ist, würde man sagen, da fehlt ein Viertel. des Stammes und das geht nach innen. Der ist innen auch ausgefault und dreht sich auch rum. Und oben hat er eine zweite Faultstelle, durch die die Sonne reinscheint. Also der Stamm wird von innen beleuchtet. Und gleichzeitig sieht man, wie der Baum kämpft und Wülste bildet, um sich zu stabilisieren. Also diese Hohlstelle, die ist bestimmt so knapp 10 Meter lang und geht wirklich bis tief rein. Die Buche selber hat einen Durchmesser von, sagen wir mal, 40 Zentimeter, 50 Zentimeter, 50, ja. Ja, vielleicht 50. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Und von oben scheint die Sonne rein, weil da auch noch eine Faulstelle ist. Und aus dem Baum rausgebrochen sind schon dicke Holzteile, die daneben liegen. Also sowas würde in einem Wirtschaftswald normalerweise gar nicht überleben, weil solche Bäume, bevor das so weit kommt, einfach schon gefällt werden. Wenn die irgendeinen leichten Schaden haben, wo man sagt, das Holz, das ist nicht mehr zu gebrauchen oder das kann man jetzt noch als Brennholz brauchen, dann wird das gefällt vorher. Ne? Also Stichwort Brennholz haben wir ja vorhin schon gehabt.
Wir haben ja Projektflächen hier in Wershofen. Das sind auch die Flächen, wo wir gerade sind. Wir haben Projektflächen hier in der Nachbargemeinde in Rodda, auch ganz tolle in Nohn. Das ist auch hier in der Eifel. Und in Lohmar. Ich muss sagen, in Lohmar, das sind die besondersten Waldflächen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, sogar die urwaldnächsten, die ich in Deutschland bis jetzt gesehen habe. Also wirklich von allen
Wäldern, die ich bis so jetzt gesehen habe. Das ist so dicht an Köln dran. Das ist ja schon ein Kunststück.
Genau, also es liegt vielleicht ein bisschen unidyllisch auf einem Golfplatz oder zwischen einem Golfplatz. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum diese Wälder so lang unberührt sind. Also wir gehen davon aus, dass die mindestens 50 Jahre schon nicht bewirtschaftet sind, aber eigentlich noch nie bewirtschaftet wurden. Da sind keine Rückegassen drin oder sonst was. Es kann sein, dass hier und da mal ein einzelner Baum entnommen wurde für Brennholz. Aber da hat, also unserer Meinung nach zumindest, so wie wir das einschätzen, noch nie eine geregelte Waldbewirtschaftung stattgefunden. Zumindest jetzt nicht in den letzten Jahrzehnten. Und das ist wirklich, das sind gigantische Bäume. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber hier ist eben auch sehr schön, weil du hast den Wald ja früher auch betreut. Ja. Und auch wenn der Wald jetzt hier in Wershofen schon geschützt ist, der war ja seit 2006 schon nicht mehr bewirtschaftet. Also das heißt, als du den Wald hier übernommen hattest, hat in den alten Laubwäldern ja auch kein Holzeinschlag mehr stattgefunden. Und dadurch haben wir hier natürlich sehr tolle Startvoraussetzungen auch gehabt. Ne?
Ja, muss auch sagen, gut, es ist auch schön, dass die Gemeinde das seinerzeit mitgemacht hat. Also ich selber, ich habe ja, als ich angefangen habe mit der Revierleitung, in dem Bereich, das war 1991, also im Nachbarort, wie sich das gehört, wie das Forstamt das vorgeschrieben hat, angefangen, dicke alte Buchen fällen zu lassen. Und es hat mir beim Fällen leid getan. Und ich habe gedacht, das muss so sein. Den Wald kann man nur mit der Motorsäge erhalten. Der muss ja gepflegt werden. Habe ich ja gelernt im Studium. Und habe das dann aber relativ bald eingestellt. Obwohl der Forstamtsleiter immer wieder gesagt hat, Wohlleben, Sie müssen jetzt aber mal langsam liefern. Ja, okay, ich denke nächstes Jahr dran. Und habe mit den Gemeinden gleichzeitig gesprochen und gesagt, lass das doch. Und die hatten seinerzeit keine alternativen Einnahmen. Die haben sich einfach darauf verlassen, dass das nicht gut ist und dass man das nicht macht. Und das war in Wershofen eben auch so. Wir hatten da noch keine Alternativnutzungsmöglichkeit. Wir haben einfach gesagt, komm, schlag doch nicht bitte die alten Buchenwälder ein. Und Wershofen ist, glaube ich, in Bezug auf die Ausstattung hier im weiten Umkreis ziemlich vorne. Ne? Was so alte, sagen wir mal, auch bis plus minus 200 oder eben auch älter solche Wälder anbetrifft, ist im Umfeld praktisch alles gefällt worden.
Ja, ich nehme immer das schöne Beispiel von Patrick, der auch hier im Team der Waldakademie ist. Der Patrick hat für seine Bachelor- oder Masterarbeit, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, hat er alte Buchenwälder gesucht, weil er Vergleichsflächen gesucht hat. Ja. Und hat sich wirklich einen Wolf gesucht und hat nichts gefunden hier in der Gegend. Und dann ist er ja damals dann auf dich noch zugekommen. Ne?
Ja, genau.
Und hat dann quasi hier die Wälder dann auch beforscht im Rahmen seiner Bachelor- oder Masterarbeit. Und hat aber keine Vergleichsflächen gefunden, weil er einfach hier in der Umgebung nichts Ähnliches gefunden hat. Und das finde ich immer so faszinierend. Also, dass selbst wenn man wirklich sich intensiv damit beschäftigt, dass das so schwer ist, solche Wälder zu finden. Und das ist auch was, du hast ja ganz am Anfang gefragt, was die größte Herausforderung für mich ist bei der Suche nach solchen Wäldern. Die große Herausforderung ist auch, glaube ich, dass die Menschen nicht wissen. Also, wenn man es immer vor der Tür hat, wissen die gar nicht, wie besonders das ist.
Das kann also, natürlich auch sein. Ne? Wir, selbst wir nicht. Wir haben ja mal in einer Podcast-Folge noch diese eine Eiche gefällt. Gefällt, sag ich schon. Die ist über die Straße gefallen. Ich glaube, im Hintergrund hört man sogar die Straßenverwaltung noch. Und gefragt, ob wir eine Scheibe mal rausschneiden dürfen. Also nicht natürlich nicht im Urwaldprojekt. Die haben wir, glaube ich, auf 140 geschätzt und die ist knapp 300 Jahre alt gewesen.
Genau. Und die hängt jetzt auch im Haus Blattwerk an der Wand, die Baumscheibe. Die habe ich aufbereiten lassen vom Schreiner. An die Wand gehangen. Und ja, das ist einfach faszinierend, wie man sich da auch vertun kann. Ne? Also auch gerade so Baumalter schätzen ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
Ja, zwischendurch müssen wir einfach mal, das seht ihr ja nicht. Wir sind hier, also wenn man durch solche Flächen geht, ne, das ist wirklich, also Kathedrale, finde ich, ist eigentlich der falsche Ausdruck. Oft wird ja gesagt, das ist wie ein Dom, so ein alter Buchenwald. Das sind ausgeräumte Flächen. Hier stehen ja unten drunter Trupps mit Jungen, Halbwüchsigen, was auch immer. Mir ist so viel zu sehen, dass wenn wir uns unterhalten, der Blick ständig, hauptsächlich übrigens nach oben geht. Wir sind hier jetzt gerade schon wieder an etlichen Spechthüllen vorbei marschiert. Hier stehen wir gerade schon wieder an einer. Also das da ist maximal Buntspecht, ne? Der ist nicht so groß wie der Schwarzspecht, der muss die Höhlen nicht ganz so groß machen.
Hat auch angeklopft,
ja.
Der Buntspecht.
Das ist einfach schön, ne? Wenn man hier durchgeht, also kann man den ganzen, wirklich den ganzen Tag verbringen. Müsste man sich eigentlich mal auf den Boden legen.
Der
Sitzruf wieder vom Schwarzspecht, das ist unfassbar, ne? Das macht Freude.
Und vielleicht jetzt, ich meine, wir sind ja schon relativ lang dran. Ich vielleicht ein ganz schönes Abschlusserlebnis. Nicht direkt in der Urwaldprojektfläche, aber angrenzend. Also hier in Wershofen, die Urwaldprojektfläche, die ist einmal rings um den Ort. Das ist quasi so ein Ort, der liegt auf dem Bergrücken. Und ringsherum sind Wälder und da sind die Ältesten mit in dem Projekt. Und auch in einem Bachtal, was unberührt ist. Und da hast du ja gestern erst auf dem Rückweg eine schöne Beobachtung gemacht. Das ist vielleicht ein schönes Walderlebnis für den Abschluss des Podcasts.
Ja, also diese Podcast-Folge ist ja sowieso ein bisschen unkonventionell. Weil wir hier ständig, was liegt jetzt schon wieder hoch. Was war das denn gerade?
Das ist was runtergeflogen.
Das ist was runtergeflogen, auch interessant. Also wenn ihr mit mir durch den Wald geht, da gibt es keine, wir denken mal einen Moment nach, sondern es gibt immer noch was zu gucken. Ja, also das schönste Walderlebnis habe ich nicht ganz vergessen zu fragen, mache ich aber heute mal zum Abschluss. Mein schönstes Walderlebnis der letzten Zeit war vorgestern und es war gar nicht richtig im Wald. Ich fahre da so mit meinem Fahrradchen von der Waldakademie nach Hause zurück ins Forsthaus. Mittendrin an so einer kleinen Straßenkreuzung, Bachtal, ganz verlassen, aber normale Straßenkreuzung. Fliegt 10 Meter neben mir ein Schwarzstorch hoch, unmittelbar neben der Straße. Man denkt ja, oder ich jedenfalls immer, muss ich fotografieren. Aber in dem Augenblick habe ich erstmal, also mein Gehirn hat dann gerechnet, Reiher, da gibt es sowas, ist nämlich häufiger, das ist ein Reiher, ein Graureiher, die ja gerne auf Wiesen nach Mäusen jagen oder eben am Bach nach irgendwelchen Fischchen. Die lassen einen ja schon mal näher ran. Also irgendwie Reiher, rote Beine, roter Schnabel, schwarz, das muss ein Schwarzstorch sein, kann aber gar nicht so. Der flog auf, bis ich da richtig geschaltet habe, zog da seine Kurve über der Straße, also sehr tief, sehr nah und flog dann schön in das Bachtal wieder weg. Brütet ja auch jedes Jahr hier, aber es war, ja, da habe ich auch gedacht, scheiß aufs Handy, ne? Das war ein tolles Erlebnis, also sowas macht mich glücklich. Also das war ein total schönes Erlebnis, diesem Vogel so nahe zu kommen. Also er hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig erschreckt, er ist ja sehr ruhig abgezogen und hat sich ja ausgesucht, ob er neben der Straße steht oder nicht. Fand ich einfach toll. Also ein schöner Frühlingsbote. Und wir wussten natürlich dann dadurch auch sofort, Schwarzstorch ist schon wieder eingetroffen aus seinen Überwinterungsquartieren.
Ja, sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschluss. Und genau, ich kann nur sagen, ich freue mich, wenn ihr uns bei dem Projekt helft. Entweder, wenn ihr uns Waldflächen schickt, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich außergewöhnlich alte Bäume und wir wissen, wem dieser Wald gehört. Und ja, wäre doch super, wenn ihr mit ins Projekt kommt. Dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben. Oder wenn ihr das Projekt auch so finanziell unterstützen möchtet, freuen wir uns natürlich auch immer wieder sehr.
Ja, damit, ihr merkt schon so ein bisschen an der Puste, gehen wieder bergauf Richtung Waldakademie und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid beim nächsten Waldspaziergang. Das kann ich schon mal ankündigen. da geht es ganz woanders hin, nämlich nach Berlin. Zum Beispiel auf den Teufelsberg, einen Schuttberg, wo aber auch Bäume draufstehen. Und ja, lasst euch einfach überraschen, was es da in Berlin zu entdecken gibt. Dazwischen gibt es noch eine Folge Wald aktuell. Ihr kennt ja dieses Sandwich-System in meinen Podcast-Folgen. Ja, und bis dahin, macht's gut. Bleibt zuversichtlich. Ihr habt ja gesehen, es gibt schöne Projekte, um die Natur und damit auch uns zu retten. Und auch sehr schöne Oasen, die damit geschaffen werden, damit ihr im Alltag mal so richtig entspannen könnt. Wir zwei haben es gemacht, uns hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.